SRF 2 Kultur.
Die Einweisung eines Menschen in eine psychiatrische Klinik gegen seinen Willen ist eine ausgesprochen heikle und für die meisten Menschen eine ausgesprochen traumatische Angelegenheit. Seit dem 1. Januar 2013 werden diese Zwangseinweisungen neu geregelt. Das neue Kinder- und Erwachsenenschutzrecht löst das alte Vormundschaftsrecht ab. Wem hilft es, wem nicht? Dazu dieser Kontext. Mein Name, Maya Brandli. Im Strafgesetzbuch, Artikel 183, steht, wer jemanden unrechtmäßig festnimmt oder ihm unrechtmäßig die Freiheit entzieht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Zwangseinweisungen sind nur dann rechtlich erlaubt, wenn ein Mensch entweder stark verwahrlost ist, geistig behindert oder psychisch gestört, erklärt Martin Paris, Notfallpsychiater in der Stadt Zürich.
Wenn er unter einer Psychose leidet, wenn er eine Substanz eingenommen hat, die seine Wahrnehmung vollkommen verzerrt und er denkt, seine Aufgabe sei jetzt, Straßenbahnen an der Bahnhofstraße in Zürich aufzuhalten mit der Hand, weil er nämlich sehr stark ist, dann ist es offensichtlich, dass man diesem Willen nicht stattgeben will, weil es für alle anderen Personen sehr schädlich wäre.
In dem Moment wird ein Arzt oder ein Notfallpsychiater eingreifen und den Patienten, notfalls wider seinen Willen, in eine psychiatrische Klinik einliefern. Fürsorgliche Freiheitsentziehung nannte man das im alten Vormundschaftsgesetz. Seit Januar 2013 ist das umbenannt in fürsorgerische Unterbringung. Nebst einem neuen Begriff gibt es seit 01.01.2013 auch eine neue Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde anstelle der alten Vormundschaftsgremien und neue Verfahrensabläufe, wer wen wie lange in eine Klinik einweisen darf. Verbesserungen auf alle Fälle, meint Martin Paris. Doch was bleibt, ist die Tatsache, dass eine FU immer die Ultimo Ratio sein sollte.
Es ist eine Freiheitsberaubung, die nur für gravierende Situationen vorgesehen ist und im Normalfall nur der Staatsapparat bzw. die Polizei durchführen kann.
Und es ist eine außergewöhnliche Situation, auch insofern, als der Arzt Zwang ausübt gegenüber einem Patienten.
Ein Arzt hat in seinem Köfferchen einen Augenspiegel vielleicht auf den Witzzeichnungen und real ein Blutdruckmessgerät, aber sicher keine Handschellen. Und doch, wenn man psychiatrischen Notfalldienst hat, legt man mindestens symbolisch den Patienten gelegentlich Handschellen an.
Wie oft die Ärzte symbolische Handschellen anlegen, ist in der Schweiz erstaunlich unklar. In Zürich zum Beispiel kommen laut Statistik von jährlich 15.000 hospitalisierten Patienten rund 3.000 aufgrund einer fürsorgerischen Unterbringung in eine Klinik. Diese Zahlen aber beruhen auf freiwilligen Angaben und sind also nicht zuverlässig, weswegen der Autor Jörg Gassmann von Schätzungen ausgeht. In Zürich liegen diese bei 26% Zwangseinweisungen und damit zählt Zürich zu den Kantonen mit Höchstzahlen. Am unteren Ende der Skala liegt Genf mit gerade mal 4% Zwangseinweisungen. Warum das so ist, kann man nicht wirklich erklären. Die Datenlage sei, so der Verfasser der Studie, Jörg Gassmann, extrem unzuverlässig und die Erhebungen unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Für die Schweiz gibt es also keine verlässlichen Daten in Sachen Zwangseinweisungen. Das entspricht in gewisser Hinsicht der Tatsache, dass Zwangseinweisungen selten klar bewertbare Schwarz-Weiß-Situationen sind. Viel öfter spielen sie sich im Graubereich ab. Martin Paris illustriert das anhand eines Falles.
Der konkrete Fall war der, dass eine Mutter eines 25-jährigen Sohnes, der immer noch zu Hause lebt, sich bei der Polizei gemeldet hat, abends um 10, die Polizei vor Ort gegangen ist, die Frau mit Familie, also Bruder und so, auf der Straße in der Kälte vorgefunden hat und der sogenannte Patient, der 25-jährige Sohn, war zu Hause in der Wohnung und hat die anderen aus Angst vertrieben.
Am Nachmittag, das stellte sich dann heraus, waren Sohn und Mutter bereits beim Psychologen gewesen, wo es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist und der Sohn seine Mutter zu würgen versucht hat.
So ungefähr hat man mir das geschildert und ich dachte an dieser Stelle, geschildert von der Polizei, eine Einweisung ist hier ja absolut undiskutabel. Und ich habe mir das von der Mutter nochmals angehört und sie hat das im Wesentlichen so bestätigt.
Dann hat Martin Paris mit dem Sohn gesprochen, der zwar alles verniedlichte und etwas sonderlich, aber nicht wirklich psychisch krank war. Und solange keine Krankheit vorliegt, darf der Psychiater einen Patienten nicht einweisen.
Man hat mich dann gefragt, ja, aber ist das nicht gefährlich? Habe ich gesagt, doch, vielleicht schon, aber man kann nicht einen gefährlichen Menschen per se in die Klinik einweisen. Und dann ging das hin und her los, was machen wir mit dieser Nacht? Ich habe sehr bedauert, dass ich mit diesem Psychologen in der Nacht nicht sprechen konnte. Ein Psychiater wäre wahrscheinlich über das private Telefon erreichbar gewesen nachts um 12. Ein Psychologe, der in einer Institution angestellt ist, ist nicht erreichbar. Habe dann mit der Polizei in mehreren Stufen abgeklärt, wie können wir die Sicherheit bis am Morgen gewähren. Weil dann kann ich mit dem behandelnden Psychologen sprechen und dann allenfalls dann wirklich doch noch eine Einweisung machen. Die Polizei hat schlussendlich auch nach internen Abklärungen herausgefunden, dass sie eine Verweisung machen kann, dass also der Patient nicht mehr in die Nähe der Mutter gehen darf.
Am Morgen dann aber kehrte sich die ganze Geschichte noch einmal. Die Mutter nämlich zog ihre Aussage zurück und nahm ihren Sohn wieder mit nach Hause. Dieser Fall hat Martin Paris im Nachhinein sehr beschäftigt, gerade weil er so unklar war. Der Mann war weder eindeutig krank noch eindeutig gesund, weder eindeutig harmlos noch eindeutig kriminell.
Ich glaube, es gibt verschiedene Argumentationen, die einen breiten Teil abdecken könnten von, ach, das ist nur harmlos und die Mutter hat das ein bisschen aufgebauscht und das ist alles gar nicht so schlimm, er hat die Mutter nur ein bisschen geschubst. Bis umgekehrt zur Annahme, dass er sie mehrfach gewürgt hat und sie das aus verständlichen Gründen nicht so klar schildern wollte. Und wenn man davon ausgeht, dass beim Würgen die echte Gefahr relativ nahe liegt, dann kann es sich sehr wohl um einen absolut gefährlichen Zustand handeln. Und die Interpretation ist groß und derjenige, der Ja sagt und derjenige, der Nein sagt, ich glaube, die müssen sich beide nicht wirklich täuschen. Es ist schwer, das zu interpretieren, weil man einfach zu wenig Fakten hat.
Der Notfallpsychiater jedenfalls muss rasch entscheiden. Und in Abwägung aller ihm bekannter Faktoren hat sich Martin Paris gegen eine Einweisung entschieden.
Ich hätte mich eigentlich gerne für eine Einweisung entschieden, nur schon, um mal die Möglichkeit einer genaueren Diagnose zu haben und zu schauen, ob eine medikamentöse Therapie nicht eben doch möglich wäre. Aber die Klinik würde mich fragen, was ist denn die Diagnose, was ist der Hauptgrund? Und dann müsste ich ehrlicherweise sagen, es sind soziale Situationen und nicht ärztliche, medizinische.
Ein Mann, nennen wir ihn Markus Müller, hat in den 90er Jahren eine Einweisung wider seinen Willen erlebt. Sie beschäftigt ihn heute noch, zumal es sich um eine Fehldiagnose handelte, die ihm hätte das Leben kosten können. Alles begann damit, dass er sich plötzlich ungewohnt tollpatschig anzustellen begann, Teller fallen ließ zum Beispiel. Ein Freund vermutete eine leichte Streifung im Hirn und Markus Müller ging deswegen zum Hausarzt, der ihn aber für gesund erklärte.
Dann kam das neue Jahr und ich war in der Physiotherapie für meine Schulter. Und dort kam ich hin beim Termin, habe mich umgezogen und habe niemand gesehen. Niemand da. Dann dachte ich, ja, ist ja frisch im Jahr. Ich gehe ziemlich wieder um und gehe nach Haus. Hatte einen Termin bei einer Druckerei für eine große Drucksache, die ich abstimmen musste.
Doch da wurde er von mehreren Menschen festgehalten.
Und dann dachte ich zuerst, was ist denn das? Und habe mit denen gesprochen. Und da hat sich aber niemand von denen hat mit mir gesprochen, von meinem Eindruck her. Nicht den Mund aufgemacht. Sie waren da, aber hatten den Mund nicht aufgemacht. Dann kam ein Taxi. Und ich habe gesagt, ich habe kein Taxi bestellt. Dann kam der Krankenwagen. Dann kamen auch wieder Leute auf mich zu. Geht mich nichts an. Dann kam der Polizeiwagen. Die haben nicht gefragt. Die kamen auf mich zu, legten mir Handschellen an. Und ich redete dauernd mit denen. Ich fragte, ich flippte nicht aus. Und ich habe immer mit denen gesprochen. Und nie hat jemand mit mir gesprochen. Die waren als Menschen, physische Menschen vor mir, haben eben das alles gemacht, haben nicht mitgesprochen.
Markus Müller verstand nicht, weswegen er in einen Krankenwagen sollte. Er fühlte sich nicht krank. Er verstand auch nicht, warum die Handschellen. Er war ja nicht aggressiv.
Ich fand mich völlig normal. Und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich konnte reden, ich konnte hören. Ich konnte hören, ich habe die Vögel gehört und ich habe die Autos gehört. Ich konnte laufen. Ich wollte aufs Fahrrad aufsteigen. Vieles war gut, aber eben das Hirn war nicht gut.
Aber das wusste er damals nicht. Er fühlte sich normal, hatte keine Schmerzen, nur die Leute verhielten sich so sonderbar und sie brachten ihn in eine Zelle. Zuerst bei der Polizei und dann in der Psychiatrie.
Also die Polizei hat, das nenne ich eine Behauptung, gesagt, ich hätte keine Ausweise auf mir gehabt, aber ich hätte 4.000 Franken gehabt, was stimmt. Dass sie abgeleitet haben, haben gesagt, ich habe einen Deal gemacht und habe gleich Geld eingenommen. Erste Variante, zweite Variante, Schizophrenie, ein Anfall. Das war die Polizei. Die Psychiatrie hat in eben etwa der gleichen Ebene weitergemacht von der Schizophrenie.
Rücksprachen mit dem Hausarzt und dem Physiotherapeuten ergaben nach 3 Tagen, dass weder Drogen noch Schizophrenie der Grund für das sonderbare Verhalten sein konnten, worauf Markus Müller endlich ins Spital kam. Dort stellten die Ärzte einen Hirnschlag fest, ausgelöst durch eine Thrombose, die vom Bein her durch den Körper hinaufgewandert ist bis ins Hirn. Und dort vor allem im Sprachzentrum Chaos angerichtet hatte.
Ich meine schon, dass es falsch lief. Danach wusste ich ja, in welche Gefahr ich da stand. Also mir hätte alles noch passieren können während der Zeit, wo ich da in diesen Institutionen weitergereicht wurde. Da hätte noch vieles passieren können, also auch der Tod wäre da möglich gewesen.
Größer als dieser Schock war jedoch derjenige bei der Festnahme, als niemand mit ihm sprach und er dem Geschehen, aus seiner Sicht, ohne Sinn hilflos ausgeliefert war.
Also eben, das hört man ja oft im falschen Film. Zuerst mal. Und später habe ich mich wirklich durch diese Kommunikation, die nicht gelaufen ist, abgehängt gefühlt, also entmündigt. Vor allem ohne irgend halt eben zu mir das sagen, dich muss man jetzt begleiten oder irgend halt bevormunden. Es gibt ja viele andere Ausdrücke auch dazu.
Markus Müller wirkt heute einige Jahre danach nicht aggressiv oder wütend, weil, so sagt er, im Grunde genommen ja alle richtig ihren Pflichtenheften und Reglementen entsprechend gehandelt hätten. Was er allerdings aus heutiger Sicht kritisiert, ist die fehlende Menschlichkeit bei der ganzen Sache. Der schnelle Kurzschluss, Geld im Sack und verwirrt, gleich Drogen, und wenn nicht Drogen, dann Schizophrenie. Und noch schlimmer, dass sich niemand bemüht habe um eine alternative Verständigung, als klar wurde, dass die Sprache nicht mehr funktionierte. Dass niemand auf die Idee gekommen war, ihn schriftlich anzusprechen oder mit Zeichnungen, denn das hätte funktioniert. Er habe während der ganzen Zeit sowohl zeichnen als auch lesen und schreiben können.
Es ist eine Art Enttäuschung. Die Gesellschaftsnormen, eben vielleicht diesen Bereich, wo wir doch so viel Freiheit haben hier, diesen Bereich eben des Menschlichen, da dann schnell die Freiheit aufhört. Das enttäuscht mich eigentlich auch heute noch.
Was für den Patienten ein Albtraum ist, bleibt auch für den Notfallpsychiater eine schwierige Situation, meint Martin Paris, der als offizieller Notfallpsychiater in Zürich tätig ist.
Wenn es zum Beispiel bei einer suizidalen Situation darum geht, dass der Patient heute Nacht nicht im Winter in den Fluss springt und deswegen die Nacht in der Klinik verbringen muss, kann man nachher gar nicht überprüfen, ob er in den Fluss gesprungen wäre. Der mögliche Vorteil der Klinikeinweisung ist nicht ersichtlich. Hingegen ist ersichtlich der ganz sichere Nachteil. Man müsste eigentlich das Gegenexperiment machen und den Patienten nicht einweisen. Da ist der Vorteil, dass er seinen freien Willen behalten kann. Das ist sicher ein Vorteil. Und der mögliche Nachteil, dass er vielleicht die Nacht nicht überlebt. Es erinnert mich an die Frage, ob eine Unterführung wirklich notwendig gewesen war, wenn sie sehr teuer ist, weil man nicht beziffern kann, wie viele Kinderleben das sie bewahrt hat.
Kommt dazu, dass der Notfallpsychiater nach seinem Eingreifen nur ganz selten erfährt, ob er richtig oder falsch entschieden hat.
Wenn ich jemanden nicht einweise, werde ich höchst unwahrscheinlich jemals von diesem Patienten und seinem weiteren Gesundheitsverlauf etwas erfahren. Und wenn ich ihn einweise, ebenfalls nicht, weil es aus Gründen der Schweigepflicht nicht vorgesehen ist, dass der Klinik dem Einweiser ein Feedback gibt, was ich persönlich außerordentlich bedauere, weil damit ein Lerneffekt eigentlich verunmöglicht wird. Und ob das letztlich im Interesse der Patienten ist, wage ich zu bezweifeln.
Es gibt immer ein breites Feld von Interpretationen, wie die geschilderten Fälle zeigen. Und entsprechend unterschiedlich werden die einweisenden Ärzte handeln. Ob falsch oder richtig, das kann man in den meisten Fällen nicht wirklich wissen, meint Martin Paris.
Ich glaube, man kann es nicht wissen. Es gibt Fälle, wie gesagt, die Schwarzen und die Weißen, wo ich sage jetzt mal 80 oder 99% der Psychiater und Psychiaterinnen die gleiche Entscheidung treffen würden. Dort könnte man vermutlich sagen, das Gegenteil wäre falsch. Solche Fälle gibt es. Aber es die Mehrzahl, die deutliche Mehrzahl der Fälle, könnte man wahrscheinlich 100 Fachleute zuziehen und schauen, wer entscheidet sich für eine Einweisung und wer dagegen. Und die Verhältnisse werden so etwas wie 30 zu 70 oder 60 zu 40 sein. Kann man dann von richtig und falsch sprechen?
Macht das Martin Paris keine Angst?
Nein, es macht nicht Angst. Ich glaube, wirklich unzufrieden wäre ich, wenn ich mit einer nonchalanten Haltung hingehen würde, wenn ich mir nicht die Mühe machen würde, Informationen entgegenzunehmen, die sehr nahe liegen, oder wenn ich denkfaul wäre und die einzelnen Sachen nur sehr oberflächlich beantworten würde oder anschauen und so dann zu einem Resultat komme, das nicht fundiert ist. Das würde ich wirklich falsch finden. Wenn man sich aber Mühe gibt, kann man am Schluss nur sagen, mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, habe ich versucht, das Beste zu machen. Natürlich habe ich wahrscheinlich Fehler gemacht, das ist eigentlich gar nicht anders möglich. Sowohl Einweisungen gemacht habe, die sich hätten vermeiden lassen, das ist sogar ganz sicher, weil alle Suizidalen, die ich eingewiesen habe, die allerwenigsten wären in der darauffolgenden Nacht gestorben. Und umgekehrt habe ich vielleicht Leute nicht eingewiesen, die möglicherweise durch die richtige Behandlung in der Klinik einen positiven Kick in der Entwicklung ihrer Krankheit erfahren hätten.
Auch Peter Lehmann wurde vor 22 Jahren gegen seinen Willen eingewiesen.
Mein Sohn hat die Diagnose Schizophrenie und das schon seit 91.
Die Krankheit begann, als der Junge 25 Jahre alt war.
Er hat damals ja die ETH in Zürich besucht. Er war ein guter, früher schon ein sehr guter Schüler, er ist immer gerne, hat er sein Studium gemacht, also absolviert. Und dann hat er auf einmal, sagte er, er müsse zu Hause, er müsse nicht mehr in die ETH, er könne das alle von zu Hause aus machen, mit dem Computer. Dann blieb er zu Hause, schlief bis in den Nachmittag hinein. In der Nacht tickerte er in der Wohnung herum.
Und dann machte er im Winter aus heiterem Himmel Schluss mit seiner langjährigen Freundin.
Und er sagte, meine zukünftige Schwiegermutter, die tut mir was ins Essen. Ich fühle mich jedes Mal so komisch, wenn ich bei meiner Freundin war. Die tut mir was ins Essen.
Der Sohn zog sich zunehmend ins Zimmer zurück, isolierte sich von seinen Freunden, hörte immer öfters Stimmen, die ihm unsinnige Dinge befahlen. Ihm auch sagten, dass seine Mutter ihn zu vergiften versuchte.
Er hat vom Tisch nichts mehr gegessen, aus dem Kühlschrank nur was abgepackt ist, beschriftet ist. Das war ganz schlimm. Ich glaube, in dieser Zeit noch nie so viel geweint, geheult. Natürlich, ich saß dann meistens da im Sofaeck, mein Sohn stand hier. Und er sprach mit mir wie zu einer Drittperson. Wenn ich geweint habe, wenn er mich so beschuldigt hat, dein Fraß esse ich nicht mehr und so, und hat mir manchmal auch den Teller nachgeschossen, ich war ja so traurig. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Er war immer so ein, wir haben uns immer so gut verstanden, all die Jahre. Er war nie ein Problemkind, im Gegenteil.
Als sie es nicht mehr aushielt, wandte sich Frau Lehmann an ihren langjährigen Hausarzt, der sofort eine Schizophrenie vermutete und ihren Sohn vergeblich an einen Psychiater überweisen wollte.
Er stand da und da vor dem Spiegel, hat sich so angeschaut. Und dann kam er, dann war er wieder ganz freundlich zu mir, du Mami, schau mal, diese Risse im Gesicht. Ich habe so Risse im Gesicht. Was mache ich bloß? Ich konnte ihm sagen, du hast keine Risse im Gesicht, ich sehe nichts. Aber ich sehe sie, sagt er. Glaubt mir doch endlich. Ich sehe mich so. Ich sehe mich so und so will ich nicht mehr leben. Ich werfe mich nächstens unter den Zug.
So wie sein bester Freund das ein Jahr zuvor getan hatte. Und darauf verzog er sich wieder in sein Zimmer, aß gar nichts mehr, kauerte in eine Ecke, die Hände über den Kopf, und da rief die Mutter den Notfallpsychiater. Er kam mit zwei Polizisten in Zivil und sie brachten Peter Lehmann in die Klinik. Die Mutter war zuerst einmal einfach restlos erleichtert.
Er wird bestimmt gut behandelt und das geht ihm sicher sehr viel besser, als er da zu Hause hatte, denn er hat sich ja hier zu Hause nicht mehr wohlgefühlt. Das ganze Haus, die ganze Wohnung war für ihn eine Bedrohung immer. Sein Zimmer. Er hat uns ja dann im Nachhinein erklärt, dass er ja immer Stimmen gehört hat, nicht gerade aus dem Radiator oder vielleicht von der Decke, die ihm ganz unmögliche, schlimme Dinge befohlen haben. Jetzt nimmst du das Auto, ist er manchmal nachts um zwei ist er ins Auto gestiegen und irgendwo hingefahren. Ja, und erst am anderen Morgen oder Abend wieder nach Hause gekommen. Das war für mich dann wirklich, eine Erleichterung.
Am Anfang in der Klinik reagierte der Sohn gut auf die Medikamente, doch dann zeichnete sich ab, dass er von seiner Psychose nicht geheilt werden kann. Daraufhin setzten sich seine Eltern mit dem VASC, der Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie und psychisch Kranken, in Verbindung. Zuerst als Ratsuchende, danach als ehrenamtliche Mitarbeitende. Sie und ihr Sohn lernten so mit der Krankheit zu leben. Er blieb noch einige Zeit im Elternhaus, danach zog er in eine eigene Wohnung. Siebenmal noch wurde er gegen seinen Willen eingewiesen, das letzte Mal vor 3 Jahren.
Es wäre anders nicht möglich gewesen, als diese 7 FFS. Sonst unser Peter wäre nicht mehr am Leben. Der hätte sich wirklich mal unter den Zug geworfen, wie er es immer wieder ab und zu gesagt hat.
Was wird sich jetzt ändern durch das neue Kinder- und Erwachsenenschutzrecht? Für die Kranken, für die Angehörigen, für den Notfallpsychiater. Nochmals Martin Paris, Notfallpsychiater in der Stadt Zürich.
Ich glaube, die Arbeit des Notfallpsychiaters, das heißt die Indikation der Einweisung gegen den Willen, ist relativ wenig betroffen vom neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrecht. Was vielleicht ein spürbarer Unterschied ist, ist, dass die Rechte der Angehörigen, seien es Verwandte oder auch Personen, die vom Patienten oder von der Patientin genannt werden, wichtiger sind und sicher nicht mehr ignoriert werden können.
Was sich deutlicher geändert hat, sind Fristen und Abläufe in den Kliniken. Nachdem zum Beispiel im alten Gesetz der Arzt oder Psychiater den Patienten eingeliefert hatte, ging die Verantwortung direkt an die Klinik über. Sie bestimmte, wann der Patient raus darf oder eben nicht. Im neuen Gesetz ist das immer noch so, allerdings nur für 6 Wochen. Dann wird die neue Schutzbehörde, den FU, neu beurteilen.
Für das Gericht und die Klinik mit Blick auf die Fristen und für die entsprechenden Behörden gibt es jetzt wesentlich genauere Bestimmungen, die das Recht und die Wünsche des Patienten und seiner Angehörigen wesentlich mehr berücksichtigen.
Allerdings, meint Martin Paris, haben sehr viele Kliniken das, was jetzt im Gesetz neu geregelt ist, bereits vorher in der Praxis schon angewandt. Und schon lange ist undenkbar, was in den 70er Jahren noch passierte, dass nämlich sogenannt arbeitsscheue Menschen oder sonst sozial unliebsame Personen in einer Klinik versorgt wurden.
Es gibt in der Stadt Zürich bekannte Beispiele von Menschen, die im öffentlichen Raum immer wieder auffallen und die vielleicht vielen Menschen, die in Zürich leben, bekannt sind, die jetzt eben öffentlich sind und plus minus stören, wo man annehmen kann, dass diese Menschen mit diesem Verhalten vor 20 Jahren niemals auf freien Fuß gesetzt worden wären, sondern man hätte gesagt, sie sind für die Bevölkerung unzumutbar, sie müssen in einer Klinik leben. Aber die Kliniken haben sich geöffnet, da besteht gar keine Frage. Auf den Druck der Bevölkerung.
Richter werden übrigens im neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrecht mehr mitzureden haben als bisher, denn allfällige Patienten können sofort nach ihrer Zwangseinweisung eine gerichtliche Anhörung verlangen und die Richter müssen entscheiden, ob eine fürsorgerische Unterbringung tatsächlich gerechtfertigt ist oder nicht. Die Patienten geraten da zwischen die Fronten zweier sehr unterschiedlicher Wertesysteme, stellt ein skeptischer Martin Paris fest. Denn die Juristen würden tendenziell die Freiheit höher bewerten, die Ärzte die Gesundheit. Was dann schließlich besser sei für das Wohl des Patienten, das bleibt weiterhin eine offene Frage, auch vor Gericht. Sie hörten Kontext, mein Name Maja Brandle. Sie können diese Sendung im Internet nachhören, dort finden Sie auch die Links zu SRF 3, das die ganze Woche dem Thema Psychiatrie einen Schwerpunkt widmet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.